Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich sehe einige alte Freunde und Freundinnen unter Ihnen. Freut mich besonders, dass Sie auf den Verzehr von Knackmandeln im Augenblick verzichten und mir zuhören wollen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit im Vorhinein. Es geht um einen kleinen Ausschnitt der literarischen sozusagen Verarbeitung des 30-jährigen kleinen Ausschnitt aus dem riesigen Bereich der literarischen Verarbeitung des 30-jährigen Kriegs im Blick auf ein regional auf die Kurpfalz definiertes Thema. Ich beschränke mich auf Beispiele der literarischen Resonanz von zwei Phasen des 30-jährigen Krieges. Zunächst auf den sogenannten Böhmisch-Pfälzischen Krieg, etwa bis zur Eroberung Heidelbergs am 19. September 1622, durch den in bayerischen, das heißt in Diensten der katholischen Liga stehenden Feldherrn Johann Tscherklas, Graf von Tilly. Er wurde später durch die Eroberung Magdeburgs bekannt, zuletzt beim Vordringen des Schwedenkönigs Gustav Adolf von einer Kanonenkugel getroffen und in Ingolstadt verstorben, im selben Jahr übrigens wie der Urheber des Übels, unser pfälzischer Kurfürst Friedrich V. 1632. Tilly wurde vor allem nach dem Fall Magdeburgs von protestantischen Autoren erbittert geschmäht als quasi Gott sei bei uns, Blutsauger und dergleichen entsprechend von den Katholiken gerühmt. Tilly war es, der im Bündnis mit spanischen Truppen die heimische Niederlage Friedrichs V. hier perfekt machte, indem er am 6. Mai 1622 in der Schlacht bei Wimpfen, heute Bad Wimpfen, die Truppen des Markgrafen Georg Friedrich von Baden-Durlach besiegte und sich damit über die Kapitulation der Festung Dilsberg hinweg den Weg nach Heidelberg freimachte. Ein Augenzeuge der Wimpfener Schlacht, der Weinsberger Diakon Bernhard Dieterlin, publizierte übrigens über das Gemetzel und vor allem über den Heldentod des 28-jährigen Herzog Magnus von Württemberg, des jüngsten Sohnes des regierenden Herzogs Friedrich I. von Württemberg. Er diente freiwillig als Reiteroberst, die Magneis, ein Titel wie Aeneis, also nach dem Namen gebildet, eine episch-panegyrische, im Stil Gestus der Virgilischen Aeneis geschriebene lateinische Memorialdichtung in Hexametern von etwa 2500 Versen. Wir haben hier vor uns den Typus, ich rede nicht weiter drüber, will dann das nur erwähnen, einer durch genealogische Exkurse breit entfaltete Szenen, fiktive Reden und epische Vergleiche umgeformten zeithistorischen Trauerdichtung, wie wir sie später im Dreißigjährigen Krieg zum Beispiel auch zum Tode Tillys oder Gustavs Adolfs lesen könnten. Die auf dem Wimpfener Schlachtfeld im Jahre 1900 vom Historischen Verein Heilbronn aufgestellte Säule zur Erinnerung an Magnus von Württemberg, sie steht oben auch noch heute, wenn Sie an Neckarsulm die Abfahrt Richtung Bad Wimpfen nehmen, oben auf dem Berg kann man sie noch besichtigen. Sie stellt in gewisser Hinsicht den Antitypus zu Tillys Statue vor der Münchner Feldherrnhalle dar. Diese lateinischen Verse, eben die ich hier natürlich ausklammer, gehörten zur sprachlich nobilitierten internationalen Gelehrtenkultur. Vom Adressaten und vom ästhetischen Anspruch her gesehen stand diesem literarischen Sektor gegenüber das eher populäre zeithistorische Schrifttum, in erster Linie die Flugblattliteratur. Der Inhalt der zeithistorischen Flugblätter reichte von simpler Berichterstattung, manchmal in Form von sogenannten Zeitungsliedern, von angeblichen Augenzeugen zum Beispiel, bis hin zu spöttischer, satirisch-aggressiver, in Lob und Tadel ausgebreiteter Kommentierung und Parteinahme. Es dominierten Text-Bild-Kombinationen, oft in allegorischer Sinnbildlichkeit konzipiert, weniger in lateinischer Sprache als in deutschen Mittelversen und oft ohne Verfassernamen erschienen. Das Schicksal Friedrichs V. des gewählten Königs von Böhmen nach der verschworenen Schlacht am Weißen Berg bei Prag am 8. November 1620 von Katholiken, aber auch von vielen Lutheranern wurde er bekanntlich als Winterkönig verspottet, war Anlass für eine kaum überschaubare Welle von Flugblattproduktionen, aus der ich nur ein Blatt von 1621 Ihnen vorstellen möchte. Des gewesten Pfalzgrafen Glück und Unglück. ohne Ort und ja, wahrscheinlich in Straßburg oder Augsburg meines Erachtens gedruckt. Es zeigt exemplarisch, wie in allegorischer Sinnbildlichkeit politisches Geschehen und seine Akteure dem Käufer solcher Blätter so nahe gebracht wurden, dass auch der des Lesers Unkundige, dem dieses Blatt wahrscheinlich nur vorgelesen wurde, auf einen Blick die Botschaft des Textes verstehen konnte. Gezeigt wird das Rad der Fortuna, das heißt des Glücks, sehr altes Motiv, seit dem Mittelalter und noch früher, Spätantike schon, auf dem die Figur des Pfälzer Kurfürsten aufwärts und abwärts gedreht wird. Sie sehen, das muss ich Ihnen hier erklären, Aufstieg und Fall anzeigend. Gedreht wird das Rad nicht von anonymen Mächten, auch nicht von katholischen Feinden, sondern von europaweit bekannten pfälzischen Akteuren und maßgeblichen Hintermännern des böhmischen Abenteuers, dem pfälzischen Kanzler Ludwig Camerarius, die Namen stehen unten dran, dem großen pfälzischen Politiker, der seinem Herrn dann auch ins niederländische Exil nachfolgte, und dann dem reformierten Heidelberger Predi- und Theologieprofessor Abraham Scultetus, der auch ins Exil gehen musste und zuletzt in Enten lebte, wohl einer der Scharfmacher, den man für den fatalen Prager Bildersturm verantwortlich machte. Der Kommentar zum allegorischen Bild enthält sich ätzenden Hohns, würdigt anfangs sogar die Ehre, die Würde und günstige Situation Friedrichs vor dem böhmischen Desaster. Linke Spalte hier. In Summe, wenn ich hier das lesen darf, da aus weltlichen, ich lese jetzt die vier Verse hier, aus weltlichen Kurfürsten vier, einfache Knittelverse, dem römischen Reich war er ein Zier, in summa summarum, ihm war wohl allermaßen, wann er sich nur hätte begnügen lassen, oder gnügen lassen, wann er nur hätte damit genug gehabt, soll das heißen. Ehrgeiz, so heißt es in der linken Spalte, und Hoffart, so heißt es in der mittleren Spalte, entsprungen wie jeder wusste dem Kardinallaster der Hoffart der Superbia, welcher der bestehende Glückszustand nicht genügt. Sie führen zum vor ihnen dienten Unheil, das in der Abbildung rechts unten, also damit dann oben nochmal hier da gucken, ja, da ist es glaube ich. Da hier, ja, rechts unten, durch Fischer konkretisiert wird, die für die Niederländer stehen. Das wird expliziert in der Textspalte rechts, von denen Friedrich aufgenommen wird. Der hätte zuvor viel Leut und Land, hat jetzt kaum ein ganz Hemd an, hat kaum noch ein ganzes Hemd an, heißt es unten. Das Flugblatt dürfte nicht von katholischen Autoren stammen, sonst wäre das Urteil härter, der Ton aggressiver, sondern dürfte stammen von lutherischen, im Grundsatz reichstreuen Beobachtern, vielleicht in Straßburg oder Augsburg, die Friedrichs Vorsprechen gegen die Interessen des Kaiserhauses und seinen dynastischen Ehrgeiz ebenso kritisch sahen wie zentrale Dogmen und die mehr oder weniger latente Aggressivität des Calvinismus. Oberhalb dieser Basis verbreiteter Tagespublizistik erstreckte sich ein weites Feld von Dichtungen, welches die oben schon berührten epischen Großformen ebenso umfasste wie gebetshafte, trauernde, aggressive, panegyrische, anklagende, zeitkritische, auch personalbiografische Versgebilde, ganz zu schweigen von den heute gern vergessenen Prosagattungen der ihren Wirkungen kaum zu überschätzenden Predigt- und Kontroversliteratur. Ich werde mich hier auf drei Autoren beschränken, die direkt biografisch mit der Pfalz zu tun haben. Zunächst auf den Mann, den man mit Recht den Vater der neueren deutschen Kunstdichtung nannte, den Schlesier Martin Opitz, 1597 bis 1639, der 1619 von Gönnern empfohlen zum Studium nach Heidelberg kam und hier in den Umkreis des humanistisch gebildeten, mäzenatisch bewegten und international vernetzten Pfälzer Oberrats Georg Michael Lingelsheim trat. Auch er musste ins Exil dann gehen nach Straßburg. Er schloss Freundschaft mit zwei gleichaltrigen pfälzischen Autoren, die hier geboren waren. Erstens mit Julius Wilhelm Zinckgref, Z-I-N-C-K-G-R-E-F, Sohn eines Heidelberger Juristen, der wenige Jahre später unter anderem eine riesige patriotisch gestimmte, mehrfach nachgedruckte Sammlung von Aussprüchen großer Deutscher erschienen, mehrfach aufgelegt, das ganze Jahrhundert, Apophthegmata Deutsch, ein patriotisches Gebilde. Jetzt muss ich da wieder erst drauf drücken. Ja. Jetzt müsste was kommen. Ah ja, da ist der Kupferstich nochmal. Da haben Sie ein Porträt von Martin Opitz. Und hier, das ist der deutschen Scharfsinnige kluge Sprüche in Straßburg. Das ist eine spätere Auflage, ein Riesenwerk, was jetzt auch in einer historisch-kritischen kommentierten Ausgabe vorliegt. Der eine, also Zinkgriff, und der andere, dem im pfälzischen Weingarten zwischen Bruchsal und Karlsruhe geborenen Heidelberger Hofsekretär Balthasar Venator, er hieß eigentlich Jäger, natürlich wurden die Namen in der Gelehrtenrepublik damals latinisiert, 1594 bis 1664, der wie Zinkgriff und Lingelsheim nach Straßburg entweichen konnte, sich dann als Hauslehrer durchschlug, schließlich in Zweibrücken als juristischer Berater bzw. Militärrichter wie Zinkgräf früher in Heidelberg diente, dann dort in der Verwaltungsdienst des Territoriums Pfalz Zweibrücken aufstieg, bis hin zum Hofrat, sondern bis hin zum Amtmann und Präfekt des Amtes Meisenheim am Glan. Hier, also also eine Position einnahm, die außerhalb der Residenzstadt zu den höchsten zählten, die zu vergeben waren. Erst seit kurzem überblicken wir in einer modernen, verdienstvollen Gesamtausgabe sein literarisches Werk und den fragmentarisch erhaltenen Briefwechsel. Briefwechsel mit Martin Opitz, er tritt auch als literarische Figur in Dichtungen auf, wo er zum Beispiel klagt über den Niedergang seiner rheinischen Heimat. Ist jenes dann das Feld, liegt da hinein das Land, wo unlängst eine Glut so hoch ist aufgebrannt, davor wir Schäfer auch bei unserem klaren Rheine sind worden angesteckt. Wir saßen vorher im Weine, das Vieh ging in das Gras bis an den Bauch hinein. Jetzt sehen wir den Krieg für Schafe, Blut, für Wein. Als offenkundig war, dass auf der linken Rheinseite der spanische General Spinola mit seinen Truppen herannahte, zog es Opitz vor, im Oktober 1620 in die Niederlande an die Universität Leiden weiterzureisen und von dort etwas später zu einem Gastfreund ins dänische Jütland. Kurz vor seiner Abreise schrieb zunächst ein passagenweise etwas rätselhaftes Alexandriner-Gedicht, also das 1624 in einer Straßburger Ausgabe erschien, dann aber in der folgenden großen Ausgabe 1625 wohl wegen seiner Radikalität unterdrückt wurde. Ah, da ist es. Ein Gebet, dass Gott die Spanier wiederum vom Rheinstrom wolle treiben. Schlag doch, du starker Held, die scheußlichen Maran, Maran, das sind die spanischen Judenchristen, natürlich als Schimpfwort hier gedacht, so leider ihre zelt- und blutgefärbten Fahnen auch jetzt in Deutschland bracht, an unseren schönen Rhein, der Waffen tragen muss, vor, also anstelle seines guten Weins. Es ist genug gespielt mit eisernen Ballonen, du großer Kapitän, hör auf, fang an zu schonen. Es ist genug, die Götter seien verheert, durch die, so sie gemacht, Stadt, Dorf und Feld verkehrt. Lass die, durch deren Grimm die Ströme kaum geflossen, von Leichen zugestopft, nicht ausgehen, ungenossen. Und mache kund, dass der dir zugegen strebt, stürzt, oder bleibt er ja, oder wenn er bleibt, oder bleibt ihm, sich, also es ist Personalpronomen selbstbezügliches, sich selbst zur Strafe lebt. Vorher hatte Opitz das pfälzische Engagement mit einem Verspanegyrikus auf dem besagten Kanzler Ludwig Camerarius unterstützt, auch ein Prosa-Panegyrikus auf Friedrich V. Geschrieben. Und hier wird in flammender Detail, Freunde, Detailfreude von den Grausamkeiten gegenüber den Protestanten berichtet. Nachrichten über die Hugenottenkriege fließen ein, die sogenannte Bartholomäusnacht, ein Gräuelgemälde, was so wohl eher um die Zeit noch als Fake News zu interpretieren ist. Wir sind also vor 1620, ich nehme nur einen Satz hier raus, übersetzt aus dem Lateinischen. Ich schaudere davor, über die selbst bei den Barbaren unbekannte Grausamkeit zu berichten. Weder das Wimmern der Neugeborenen, noch das Schluchzen der Kinder, noch die Tränen der Mütter, noch das graue Haar der Greise hat die wütenden und wilden Bestien gerührt. Äcker verwüstet, die Mittel des Königreiches aufgezehrt, durch Feuer vernichtet, was das Schwert übrig gelassen hat. Unter diesen Auspizien versteht sich, dass Friedrich V. als Verkörperung und Hoffnungsträger zentraler Herrschertugend und einer umfassenden Bildung erscheint. In der Gloriole eines Retters und Schutzherrn der Bedrohten und Verfolgten erstrahlt, auch vom Verdacht befreit wird, als habe er den Griff nach der böhmischen Krone etwas nur mit rohem Herrschaftsstreben zu tun. Wir wissen, heiligster Fürst, wir wissen, dass du die Herrschaft unfreiwillig angetreten hast. Dass ob ich hier historisch auf das Messer schneide, argumentierte, wird er selbst gewusst haben. Denn er wusste auch, was das literarische Genre erfordert. Als er nach Leni in die Niederlande ging, von da nach Dänemark, trug er ein zum Teil wohl hier in Heidelberg schon begonnenes, später nach dem Fall und dem Brand Magdeburg 1631 zweifellos ergänztes Manuskript mit sich herum, dass er vorläufig, da er zeitweilig auch in katholische Dienste trat, nicht zu veröffentlichen wagte und das erst im Jahr 1633 in Breslau gedruckt wurde. In Breslau, liebe Kollegen, das Manuskript schließlich auf 4 versepische, in Alexandriner gefasste Bücher herangewachsen, circa 2500 Verse, enthält die wohl bedeutendste deutschsprachige politisch-moralische Versdichtung des Jahrhunderts, das Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Kriegs. Opitz wollte mit diesem Werk formal in 4 Büchern eine Art Lehrgedicht schreiben, eine Mischung von Trostgedicht, was soll man lehren, aus den geistlichen Argumenten, gleichzeitig aber auch ein Zeit- und Bürgerkriegsgedicht. Trost meint hier die Bewältigung einer kollektiven Erfahrung, nicht eines Leids, das humaner Hinfälligkeit schlechthin zu verdanken war, sondern einer historisch peinvollen Herausforderung, nicht irgendeines Krieges, nicht des Krieges im Sinne eines je und immer über den Menschen hängenden Übels, sondern dieses Krieges, des 30-jährigen Krieges, dessen Ende noch nicht absehbar war. Eines Bürgerkrieges, also wie einst bei dem antiken Epiker Lukan, in dessen Bürgerkriegsepos verarbeitet wurde. Opitz kannte das Epos und hat es auch für sein Werk benutzt. Drastische Gräuelschriften, hier am Anfang, statt des Musenanrufs hier, des schweren Krieges, Last, den Deutschland jetzt empfindet. Und dass Gott hat nicht umsonst nur ein Frustreibel, ein Sinnangebot versucht zu entwickeln. So heftig angezündet den Eifer seiner Macht, auch wo in solcher Pein Trost herzuholen ist, sollen mein Gedichte sein. Das Epos sollte zur Gruppe der geistlichen Dichtung gehören, denn das Verhängnis der Geschichte war ebenso wie die Suche des Individuums nach Sinnkategorien des persönlichen Schicksals vorab nur theologisch zu bedenken. Krieg bedeutet, und daran lässt Opitz keinen Zweifel, eine Verkehrung der göttlichen Schöpfungsordnung. Dieser Krieg, aber als Komplex unmittelbar Erfahrung, lief auf den Untergang des alten, des blühenden Deutschland hinaus. Ich will den harten Fall, den wir seither empfunden und männiglich gefühlt, wiewohl man frische Wunden nicht viel betasten soll, durch keinen blauen Dunst und Nebel überziehen, wie der beredten Kunst. Also es soll ja nicht um Bemäntelung durch rhetorische Floskeln gehen, wie der beredten Kunst zwar sonst mit sich bringt. Wir haben viel erlitten mit anderen und mit uns selbst unter uns gestritten. Mein Haar, das steigt empor, mein Herz zittert mir. Nehme ich mir diese Zeit in meinen Sinnen für das edle deutsche Land mit unerschöpften Gaben von Gott und der Natur auf Erden hoch erhaben, dem niemand vorne der Zeit an Kriegestaten gleich. Und das viel Jahre her an Friedenskünsten reichen voller Blütestund, war und ist auch noch heute sein Widerpart selbst, also sein eigener Gegner und fremder Völkerbeute. Ist noch ein Ort, dahin der Krieg nicht gekommen ist, so ist er dennoch nicht gewesen, furchtefrei. Auch dort, wo der Krieg noch nicht hingekommen ist, macht sich also die Furcht breit. Die Frage nach der Schuld war zu stellen, denn öffentliches Handeln war auch moralisch zu bewertendes Handeln. Opitz rekapituliert selbstverständlich das gut lutherische Angebot einer theokratischen, also von der Herrschaft Gottes ausdehnenden Geschichtstheorie und religiösen Anthropologie. In der Erinnerung an Gottes Strafe für die Sünden der Menschen und des seit Adams Schuld verdorbenen Status des menschlichen Wesens. Das waren Argumente, die jeder Gebildete zur Verfügung hatte. Unerhört und aufwühlend aber war die Wirklichkeit, die mit allen ihren Schrecken Opitz in Sprache zu äußerster emotionaler Bewegung und drastischer Vergegenwärtigung des Frevels zur faszinischen Schilderung des Unrechts und der Gewalt aufforderte. Das Volk ist hin und her geflohen mit hellem Haufen, die Töchter sind bei Nacht auf Berge zugelaufen, schon halb verschreckend tot, die Mutter hat die Zeit, in der sie einen Mann erkannt, vermaledeit. Die Männer haben selbst erbärmlich müssen fliehen, wann sie ihr liebes Weib und Kind angesehen. Die kleinen Kinderlein gelegen an der Brust und noch von keinem Krieg und Kriegesmacht gewusst, sind durch der Mutter Leid auch worden angeregt und haben allesamt durch ihr Geschrei bewegt. Der Mann hat seine Frau beweint, die Frau den Mann. Und was ich weiter nicht aus Wehmut sagen kann, viel minder werde ich nun des Feindes harte Sinnen und große Tyrannei beschreiben können, dergleichen nie gehört. Ich lasse jetzt mal ein bisschen weg. Viele Menschen, die der Schar der Kugeln sind entrannt, sind mitten in die Glut geraten und verbrannt, sind durch den Dampf erstickt, verfallen durch die Wände. Was übrig blieben ist, ist kommen in die Hände der ärgsten Wüterei, so seit die Welt erbaut, die Sonne hat geschaut. Doch nicht der göttliche Strafwille erscheint am Ende des Buches als unmittelbare Ursache des Schreckens, sondern menschliches Verbrechen, religiöse Intoleranz, die zum Deckmantel von Machtinteressen geworden ist. Wir haben diese politische Dichtung, die wird es bis zum 19. Jahrhundert in Deutschland nicht mehr geben. Opitz Polemik gegen die Verketzerung des Andersdenkenden enthüllt die tiefsten Antriebe seines Denkens, auch den in der humanistisch gebildeten Intelligenz erreichten Grad der Desillusion. Ich fange jetzt da mal an, hier, weil ich etwas kürzen will. Hier, das. Einen Moment, ich fange mal da mal an. Was macht doch ihr Tyrannen? Was macht doch ihr Tyrannen? Was hilft, was nutzt euch das Martern, das Verbannen, Schwert, Feuer? Ihr seht hier die Intensivierung der rhetorischen Kongeries, der nominalen Häufung. Galgenrad, gezwungen, Werk zerbricht. Gewalt macht keinen fromm, macht keinen Christen, nicht, ist ja nicht so frei, nicht also ungedrungen, als wohl der Gottesdienst, sobald er wird erzwungen, so ist er nur ein Schein, ein hohler, falscher Ton. Gut von sich selber tun, das heißt Religion, das ist Gott angenehm. Lasst Ketzer Ketzer bleiben und gläubet ihr für euch, begehrt sie nicht zu treiben, geheißen, willig sein, ist plötzlich umgewandt, treu, die aus Furchte kommt, hat wieslichen Gestand. Das zweite Buch kraft auf ein Gedankensystem, das sich zwar mit dem Christentum gut vermitteln ließ, das aber eigentlich eine weltliche, aus der Antike herüberreichende Alternative zur theokratisch-heilsgeschichtlichen Begründung menschlichen Verhaltens darstellte. Dieses Gedankensystem war der sogenannte Neostoizismus, repräsentiert vor allem im Werk des großen niederländischen Gelehrten, Leiden und Löwen, Justus Lipsius, 1547, 1660. Vor allen Dingen dokumentiert in seinem vielgelesenen Traktat über die Standhaftigkeit, De Constantia, 1584. Er hatte da die Frage gestellt, wie die moralische Integrität des Einzelnen in einer Epoche der allgemeinen öffentlichen Übel, Publica Mala, zu bewahren sei. wie der Vernunftentwurf humaner Existenz in einer sittlich geordneten Gesellschaft erhalten werden könne, im Ansturm verwirrender Erfahrung des wechselvollen Glücks und eines unerforschlichen, letztlich nur mit der verdunkelten Providenz Gottes zu erklärenden Schicksals. Lipsius wurde für die gebildeten Europa zum Gewährsmann moralischer Resistenz. Und er stellte immer wieder das Bild des Weisen dar, der sich auf das wahre, unzerstörbare Gut der eigenen moralischen, das war der Zentralbegriff, Autonomie, der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit konzentriert. Freilich deutet das Martin Opitz um. Es geht nicht nur um Rückzug in eine Gartenwelt, in eine Isolation, wo man seine eigene Tugend genießen kann, sondern diese Autarkie heißt in Opitz Werk Freiheit. Und diese Freiheit ist nicht die Reflex eines abstrakten Bewusstseins der Befreiung von den sozusagen Niedrigkeiten der affektgebundenen Welt, sondern sie ist die historisch aktuelle Parole. Für die Freiheit einzustehen, verlangt die Bereitschaft zum Kampf, zur Verteidigung der Freiheit gegen Unterdrückung. Ah ja, das ist es. Das schließe ich einfach so vor hier. Die Freiheit will gedruckt, gepresst, bestritten werden, will werden aufgeweckt, wie auch der Schoß der Erde nicht ungeflügelt trägt, also muss man erst flügen, pflegen. Sie fordert Widerstand, ihr Schutz, ihr Leben ist der Degen in der Hand. Sie trinkt nicht Muttermilch, Blut muss sie ernähren, nicht heulen, nicht geschreien, nicht weiche Kinder zehren. Die Faust gehört dazu, Gott steht demselben bei, der erstlich ihn ersucht und wehrt sich dann auch frei. Damit nicht genug, die Verwandlung des geistlichen Trostgedichts in ein Kampfgedicht verknüpft auch das Thema der nationalen Selbstbestimmung mit dem konfessionellen Kräfteringen. Kampfbereitschaft und vaterländischer Appell bleiben aber nicht das letzte Wort des Dichters, denn der gerechtfertigte Kampf fordert ein Wozu, den moralischen Zweck. Dieser Zweck aber ist der Friede, die Heilung der kranken Welt, so wörtlich, ist die Toleranz und das von Machtgelüsten ungestörte Zusammenleben der Menschen. Das habe ich hier nicht. Was um und um wird sein, wird alles Frieden heißen. Da wird sich keiner nicht um Land und Leute reißen. Da wird kein Ketzer sein, kein Kampf, kein Zank und Streit, kein Mord, kein Städtebrand, kein Weh und Herzeleid. Dahin gedenkt in diesen schweren Kriegen, in dieser bösen Zeit, in diesen letzten Zügen der nunmehr kranken Welt. Dahin gedenkt, so lässt die Todesfurcht euch frei und ungekränkt. In engster zeitlicher, mentaler und diskursiver Verbindung zu diesem Epos, auch persönlich, steht ein Kriegsgedicht des Heidelberger Gefährten Julius Wilhelm Zinkgräff. Kein anderer Text Zinkgräffs hat eine vergleichbare, intensive und bis ins 19. Jahrhundert dauernde, weitläufige literarische Karriere vor sich. Kein anderer Text wies zugleich so deutlich auf literarische und politische Traditionsbezüge älteren und ältesten Datums, nämlich auf den altgriechischen Dichter Tyrtaios, 7. Jahrhundert vor Christus. Wie in Zinkgräffs Gedichtsammlung von 1624 im Anhang der Opitz-Ausgabe gegen Schluss gerade noch abgedrucktes 144 Alexandrinischer Verse umfassendes Gedicht mit dem Titel »Eine Vermahnung«, also eine Ermahnung zur Tapferkeit, nach Form und Art der Elegien des griechischen Poeten Tyrtaei, also der Genitiv latinisiert, des Tyrtaios, welchen der Lakedämonier fällt, oberster Tyrtaios war ein spartanischer Dichter, dort in hohen Rängen, hier die Lakedämonier sind die Spartaner, welche der Lakedämonier fällt, obersten ihren Bürgern und Soldaten, ehe sie ins Treffen gingen, vorzulesen pflegten. Also der Rückgriff auf die allerältesten sozusagen Bestände der europäischen Dichtung. Es gab drei Einzeldrucke, mindestens drei von 1625, 32 und 44, Wir wissen nicht genau, wann es genau konzipiert und nie niedergeschrieben ist, aber der Abdruck in einem Flugblatt von 1632 unter dem Titel Soldatenlauf, Sattellob, trägt den Vermerk in der Belagerung Heidelbergs im Jahr 1622. Wahrscheinlich der historische Moment, als der besagte Georg Friedrich von Baden gegen Tilly antrat und geschlagen worden war. Das Gedicht kann ich im Ganzen nicht vorstellen. Es enthält den Vorausblick auf die trostlose Emigration, die soziale Erniedrigung, die Trennung von Familie und Freunden. Und die Faktizität jedoch als Appell der Katastrophe kann nur durch unerschütterliche Standhaftigkeit kompensiert werden. Zum militärischen Zusammenbruch in der Stadt gehört aber ein Syndrom subjektiver, schädlicher und schändlicher Interessen und Affekte von Feigheit, Furcht, Verrat, die den Widerstandswillen im Kampf um Freiheit untergraben. Es sind dies die Verse 74 bis 84, die nicht aus der Tyrtaios-Vorlage entnommen sind, sondern ganz in die aktuelle historisch-politische Situation hier in Heidelberg. Da ist nochmal das Freiheitszitat, was ich vorhin nicht gefunden habe. Hier, das ist jetzt das Zitat. Wer knechtisch ist gesinnt, muss unter Herren kommen, die ihn mit einem Zaum nach ihrem Willen führen, also Zaumzeug, weil er der Freiheit müht, sich selbst nicht mag regieren, nicht will regieren. Seht den verdienten Lohn der Weichling und Verräter, die setzen aus dem Gleis, die sich aus dem Gleis setzen, der Redlichkeit der Väter, die das unschuldige Blut der Nachkommenheit versklaven, nicht verschlafen, versklaven, von Sklave, ja, alle nicht verschlafen, kann man leicht überlesen, versklaven in das Joch der fremden Dienstbarkeit. Es ist zu lang gewahrt, sie werden's nicht entkommen, es ist zu spät gewahrt. Es ist zu lang, es ist zu spät gewehrt, also Gegenwehr angetreten, wann Herz schon ist genommen. Man Wollust, Geiz, Hass, Furcht hat diese Festung ein, all andere Festung gewiss vergeblich sein. Zinkgriff war hier Generalauditor, er war ja promovierter Jurist und war hier Militärrichter der Heidelberger Besatzung, bis zum Schluss wahrscheinlich, bis er dann auf irgendeine Weise, die wir nicht wissen, nach Straßburg emigrieren konnte. Ich lasse hier einiges weg. Aus dem neuerdings herausgegebenen, von meinen Freunden und mir herausgegebenen Briefen, wir haben ein Briefband herausgegeben, hier in Heidelberg an den Basler Professor Ludwig Lucius, lässt sich entnehmen, dass sie zunächst hier noch Hoffnung hatten. Zinkgriff, trotz dieser Bedrohung, weilt im Juli 1621, also nach der Schlacht bei Prag, noch zu einer Kur in Bad Petersdal im Schwarzwald, hatte Magenbeschwerden, hoffte auf einen Frieden, der durch den englischen Gesandten vermittelt werden konnte, immerhin Elizabeth Stuart, nicht wahr, Tochter des englischen Königs. Im Oktober sah die Perspektive allerdings düsterer aus. Erinnerung an die Pariser Bartholomäusnacht, das Gemetzel an den Hugenotten stellt sich ein. Am 1.10.1621 aus Heidelberg, ich trage gerade, ist alles lateinisch natürlich geschrieben, der Briefverkehr der Gelehrten hier auf Deutsch. Den Musen und Grazien geht es bei uns nun wirklich schlecht. Die Stipendiaten des Fürsten sind alle entlassen. Frankenthal ist vom Feind belagert, sodass man täglich hier das Donnern der Geschütze hört. Der gestrige Gottesdienst empfahl die Belagerten im öffentlichen Gebeten dem Schutz Gottes. Wenn jene Stadt erobert sein wird, werden die Feinde ohne jeden Zweifel uns bedrohen. Ich habe nun, da ich alle meine Güter beraubt bin, er war begütert hier im Umkreis mit einigen Weinbergen und so weiter, in Freinsheim zum Beispiel, habe ich außer diesem Haus, er wohnte hier in der Nähe der Kettengasse, nichts mehr und kann darüber hinaus außer Hunger, verderbliche Ansteckung, Armut, Belagerung, Niedermetzelung, das Exil nichts berechtigterweise erwarten. Man sagt, dass in Paris von den Papisten, also den Papstanhängern, Katholiken, wieder die Fleischbank gegen die unseren, also gegen die Hugenotten, errichtet wurde, von denen eine große Zahl abgeschlachtet wurde. Man sieht die Gerüchteküche, wie sie quillt und einfach auf gut Deutsch auch jede Gräueltat geglaubt wird. Wir werden nun sehen, wohin sich jeder langsame Engländer, der englische Gesandte, neigen wird, nachdem sich das grausamste Ziel des Antichristen schon in der ganzen Welt in verschiedenen Landstrichen aufgetan hat, durch so viel ungeheuerliche und mehr als tyrannische, vielmehr satanische Taten. Der oben bereits erwähnte Balthasar Venate konnte wie Zinkre von Lingelsheim kurz vor oder nach der Eroberung Heidelbergs sein Heimatdorf Weingarten war ein rauchender Trümmerhaufen nach Straßburg in Exilreich. Ein hochgebildeter Mann, wir haben ihm in der Landesbibliothek Karlsruhe noch einige Handschriften, die auch für seine Studien verraten. Ich will das darüber gar nicht groß reden. Also er konnte durch Vermittlung Heidelberger Professoren eine Stelle als Hauslehrer und Reisebegleiter der beiden Söhne des später in schwedischen Diensten stehenden wohlhabenden Patrizios Markus von Rechlingen auf ihrer Bildungsreise durch Frankreich und die Schweiz unternehmen, 1629, 1630. In Sedan besuchte man das berühmte hugenottisch gefärbte Gymnasium. Ich will doch einen kleinen Briefausdruck mal bringen. Man sieht also, wie die Leute sich durchschlagen mussten. Venator, 23. August 1629, die farbige Einblicke in das Los eines Hauslehrers, den Pflichtenkreis. Ich übersetze wieder aus dem Lateinischen in der Übersetzung meines leider verstorbenen Weggefährten des früheren Studiendirektors Johannes Burkhardt aus Zweibrücken. Mal muss ich mich um Geld der jungen Leute kümmern, mal um ihr Lernen, mal um ihren Charakter, mal um ihre übrigen Beschäftigungen. Denn auch in diese muss ich mich einmischen, wenn ich verhindern will, dass meine Zöglinge ihren Lehrern viel schuldig bleiben und oberflächlich lernen. So bin ich Erzieher, Lehrer, Fechtmeister, Tanzmeister, Verwalter, mit einem Wort ein Nachläufer, weil ich ständig gezwungen bin, meinen Zöglingen nachzulaufen, dass sie richtig handeln, richtig lernen, richtig essen, richtig trinken, richtig schlafen, gesund sind. Er hatte dann weiter Glück, denn er wurde dann als Hauslehrer und Reisebegleiter des damals 15-jährigen Zweibrücker Erbprinzen Friedrich, also späteren Erbprinzen Herzog von Pfalz-Zweibrücken 1616 bis 1661, ernannt, den er weiter auf seiner Kavalierstour durch Frankreich und die Niederlande betreute. Dieser Friedrich war Venator ein Leben lang dankbar und hat dann seine Karriere nach seinem Amtsantritt, dem Thronantritt, die sagte, bis zum Hofrat und Präfekt des Amtes Meisenheim gesichert. Wichtig ist, diese Werke von Venator führen tief in die sozusagen Geschehnisse der Pfalz ein. Unter anderem hat er Biografien Heidelberger Professoren geschrieben, ein Mediziner Petrus de Spina, der große Philologe Janus Gruter. Und hier gibt es natürlich alles Lateinisch, deswegen lange Zeit unbeachtet, große Partien, die genau die Eroberung Heidelberg schildern. Das ist das, was ich viel gelesen habe. Heidelberg, ich kann das nur immer anzitieren, in der Übersetzung wieder, Heidelberg und das rechtliche Gebiet hatten kein Vertrauen auf Hilfe von außen. Die Stadt selbst war nicht besonders geschützt, das Gebiet der Stadt war äußerst gefährlich. Ich lasse jetzt einiges weg. Inzwischen hatten die Belagerer Geschütze aufgestellt, und zwar auf den Anhöhen oder wo auch immer sie hoffen konnten, Schaden anzurichten. Bald schlugen große Kanonenkugeln ein in der Stadt, in den Türmen der Vorstadt, in Wällen und Dämmen, sodass unsere Mannschaft aus den günstigen Stellungen vertrieben wurde. Schließlich nahm die Heftigkeit der Angriffe überall so zu, dass am Abend des 6. September das Vorwerk den Feinden in die Hände fiel. Unsere Leute waren teils tot, teils gefangen oder suchten ihr Heil in der Flucht. Alsbald standen die Beutegierigsten in vorderster Linie. Die Vorstadt wurde geplündert und angezündet, jeder, den man dran traf, auf der Straße und in Häusern niedergemacht. Bald drangen sie in die Stadt ein, die plötzlich von Feinden Angst, Verwundung, Mord und Vergewaltigung erfüllt wurde. Auf Schandtaten will ich nicht näher eingehen. Anonym von diesem Venator erschien noch auf der Reise, er war ja durch als Sohn eines potenziell regierenden Fürsten, war natürlich über die Nachrichten aus dem Reich immer sehr genau auf dem Laufenden, ließ er in Lyon, also an der Rhone, dem großen Druckerzentrum 1632, ein schmales lateinisches Bändchen mit dem Titel Pictura Loquens, also sprechendes Bildnis, erscheinen, das in 25 lateinischen Elegien, so jeweils circa 20, 30 oder mehr Verse, ein Zyklus bildet, der in dieser Dicht- und Vollständigkeit ohne Beispiel ist, bisher auch kaum behandelt wurde, und literarische Porträts aller führenden politisch-dynastischen wie auch militärischen Gestalten der Epoche präsentiert, einschließlich der Figuren des Papstes und des Kaisers. Es ist höchst bemerkenswert, dass fast alle diese Elegien als meditative, zeitgezogene und autobiografisch gefärbte Monologe, die Figuren reden, bis auf wenige Ausnahmen selbst, über sich, ihr Schicksal, ihre Erfahrungen. Also darauf ein Redeporträt, deshalb Pictura Loquens, so ist das zu verstehen. So werden die Selbst- und Fremdeinschätzung der namhaften Protagonisten, ihre Hoffnung, Enttäuschung und charakterliche Disposition in einer mehr oder minder rhetorisch und affektiv perfekten Sprache fortgeführt. Ich beginne mit dem, das ist der Georg Friedrich von Baden, den wir schon am Anfang hatten. Bei denen gibt es auch ein Gedicht, wo ich zuerst darauf eingehe. Ich kann von den 25 nur zwei, unter anderem hier unseren badischen Hausfreund. Also so werden die charakterlichen Dispositionen, die Befürchtungen, die emotionalen Bewegungen aus der Situation, der historisch-kritischen, zeithistorischen Situation vorgeführt. Ihre Enttäuschungen spiegeln sich in einer, und ihre Hoffnungen spiegeln sich in der Sprache. Und Venators Elegien sind dabei so gefasst, dass sie nicht lehrhaft explizierbares, objektierbares Wissen über Ereignisse oder Personen einfach darlegen, lehrhaft, sondern das Wissen eines informierten Zeitgenossen voraussetzen, dieses verwenden, aber meist nur zwischen den Zeilen andeuten. Ich möchte ganz auf unsere Regeln, auf unsere Region konzentriert wieder die Übersetzung von Georg Burkhardt benutzen, ohne weiteren Kommentar. Nur zwei Gedichte vorstellen, also der badische Markgraf, der bei Tilly, der Tilly 1622 unterlag, nach der Schlacht bei Nördling ins Privatleben nach Straßburg bzw. Basel zurückzog. Die hier folgende, auf Friedrich V. stehende Elegie, nach wie vor als König von Böhmen natürlich betitelt, gibt sich allerdings ausnahmsweise nicht als Monolog des Titelhelden, sondern als flammende Parteirede gegen die katholische Front und wieder alle früheren Enttäuschungen, die will nun nur die neu mit Hilfe der Schweden erstehende Macht des Pfälzers. Die Lateiner können das links lesen, die anderen lesen rechts. Markgraf Georg Friedrich von Baden. Die Enttäuschung, er war ja der einzige regierende Fürst, der nach dem Zerfall der Protestantischen Union auf der Seite Friedrichs V. noch weiter gekämpft hat. Alle anderen haben sich in die Neutralität geflüchtet. Und da war plötzlich ja niemand mehr, bis auf Christian von Halberstadt. Aber der war ja nur Anwärter als Bischof von Halberstadt, noch kein regierender Fürst. Er redet also jetzt selbst. All das Verderben, das kam, ich sah es voraus. Vidimus e specula venturae, fata ruine. All das Verderben, das kam, ich sah es voraus von der Warte, sah auch das Chaos voraus für das verblendete Land. Wohl vereinten die Besseren sich, doch ohne die Waffen gleichfalls zu einem, alle viel Gerede, aber keine militärische Macht. Den Zank ließ selbst im Unglück man nicht, also man ließ von den Zänkereien nicht ab. Zwar ermahnte ich sie, es sei nicht die Zeit jetzt für Fehden, zeige die Kraft, die er hat, jeder im Kampf mit dem Feind. Ging auch, also als Vorbild voran, das Treffen am Neckar, also hier bei Wimpfen, beweist es. Aber ich blieb allein, niemand verband sich mit mir. Wohlleben, Hab und Gut, ich setzte sie großer Gefahr aus. War überzeugt, es sei schön, wenn mich mein Ruhm überlebt. Als man einander beschoss, beschaut ich's nicht aus der Ferne, mitten hinein ritt ich's, wie's Führer von Reitern geziemt. Schüsse und Waffengeklirr bewirkt, dass ich nicht alt blieb, also dass es mich neu verjüngte. Durch das Getümmel der Schlacht wurde ich alter verjüngt. Und so weiter. Ich gehe jetzt über mal zu dem anderen, Friedrich König von Böhmen. Da ist er nochmal, der sogenannte Winterkönig. Er wird gezeigt, und zwar, das muss 1632 ist der Band erschienen in Lyon, kurz vorher ist dieses Gedicht gedichtet worden, nachdem die Schweden gelandet sind, und der Winterkönig wird gezeigt, als dass er noch einmal Hoffnung schöpft aber noch in einer großen Angriffsrede nicht nur gegen die Spanier und die Habsburg-Spanische Front, sondern vor allem gegen seine Verwandten, gegen die bayerischen Wittelsbacher, die ja ihm den Kurfürstenhut streitig machen. Fort mit euch, räuberisch Pack, rollt ein eure Fahnen, sitze euch Angst im Genick, Schamröte auf dem Gesicht. Fort nicht nur ihr, die der spanische Bastard, also der elende Sandte, der über seinen Strom Tajo noch einmal erhofft, sondern auch ihr, die Mannschaft des Bayern, also das, der Vetter aus Bayern, verhasste als jener. Fort auch, wer sonst noch das Land, das ihm nicht eigen bedrückt. Er, dem ihr damals erlebte, sehr wohl noch ein Leichenbegängnis zugedacht, reiche Besitz macht ihm Feinde zu auf, führt jetzt Männer heran vom Delta des Rheines im Westen, die seine Schutztruppe sind. Also er hatte selbst eine kleine Truppe zusammengetrieben. Mainz, das ihm früher nicht treu, eröffnet sich ihm jetzt die Tore, dass der Zug Gustav Adolfs durch die sogenannte Pfaffengasse von Norden den Rhein runter, die großen Bistümer Mainz, Würzburg bis hin zu Nürnberg, Regensburg. Friedrich wies ihm gebührt an der Spitze verbündeter Heere, was natürlich Unsinn ist, der hat militärisch nichts geleistet, der Gute. Er ist ja mal inkognito ein bisschen rumgelaufen, ansonsten gegenüber dem Friedrich Georg von Baden war der Winterkönig eine Memme ersten Ranges. Er hatte aber den Mut und wagte sich unter die Feinde nicht zu erkennen als Fürst, sucht er sein Heimatland auf. Das stimmt, er ist einmal inkognito im Zuge der Schweden nochmal hier in der Pfalz gewesen. Zögert nicht bei Nacht noch Tillys Heer zu verfolgen, als man am Neckarstrom Flucht sah und verlorene Schlacht. Also das ist natürlich reiner Unsinn, dass das Heer Tillys hat er keinesfalls verfolgt. Dies nur als Auszug. Man sieht die Vielfalt, die Epik, die Gedichte, die Flugblätter, die Charakterisierung aus intimer Kenntnis der Beteiligten. Jetzt Prosa berichtet zum Abschluss hier aus der Pfalz, aus Pfalz-Verbrücken wiederum, aus großen Texten Venators. Bereits im 17. Jahrhundert erlangte, auch wegen seines Berichts, beglaubigt Berichts über Fälle von Kannibalismus, traurige Berühmtheit von Venator, ein zuerst 1637 gedruckter Text, gerichtet an einen befreundeten polnischen Grafen, der Name spielt ja nichts zur Sache, Epistola de Calamitatibus Ducatis Bipontina, Brief über das Unglück des Herzogtums Zweibrücken. Die Schlacht bei Nördlingen war 1634 von den Kaiserlichen gewonnen. Die Schweden und ihre Verbündeten, darunter auch Zweibrücker Truppen, wurden zurückgedrängt. Der Zweibrücker Herzog ging ins Exil nach Metz. Matthias von Gallas, kaiserlicher Feldherr, drang ins Westriech, vor Westriech, das ist also hinter Zweibrücken noch das heutige Saarland umfassend, Hunsrück die Gegend, also nach Westen, das Westreich, Westriech vor und hinterließ im Zweibrückerland eine skrupellose Besatzung, welche die notleidende und hungernde Bevölkerung gnadenlos malträtierte und grausam ausplünderte. Venator wurde beschrieben, was etwa 30 Jahre später, Erstdruck 1668, Grimmelshausen in manchen Kapiteln seines berühmten Simplicissimus-Romans, sogleich im ersten Roman zum Beispiel, erzählerisch rekonstruierte. Die Quälereien, aber jetzt nicht als Roman beschrieben, sondern als Augenzeugenbericht oder glaubhafte Schilderung der tatsächlichen Zustände. Die Quälereien, mit denen gefühllose Söldner noch das Letzte an Vermögen und Habseligkeiten aus ihren Opfern heraus quetschen konnte. Ich gebe wiederum in der Übersetzung von Burkhardt. Fürwahr, nirgends findet sich etwas, was den Verheerungen bei uns als ähnlich oder gleich gelten könnte, da weit und breit die Weiler und einzelnen Häuser abgebrannt oder zusammengefallen sind und sind noch welche erhalten, so findet man ihnen nichts als wertloses Spinngewebe, keinen Menschen, nicht Hund noch Ratte. Die furchtbare Öde hat allenfalls jeglichen Ton, jegliches Geräusch verdammt. Ich lasse mir Einzelnes weg. Nachdem alles der unersättlichen Habgier der Soldaten anheimgefallen war, nachdem sie Städte, Felder, Weiler aller menschlichen Hilfsmittel beraubt hatten, begannen sie größere Wildheit sich zuwendend, die wandelnden Menschenleichen in Backöfen einzusperren und durch Feuer dass sie bald darauf anlegten, so lange zu singen, bis sie durch den gewaltigen Schmerz geschwungen wurden, alle ihre natürlich versteckte Habe zu verraten. Ach, diese elende, armselige Habe, die aus Birnen bestand, welchen eben jenen Backöfen zu dem Zwecke gedörrt und gekocht waren, damit sie ihren Runzeln sich besser aufheben ließen und die letzte Nahrung für jene bildeten, die den äußersten Hunger litten und in dieser Hoffnung von dieser Not von der Hoffnung auf jede bessere Nahrung ausgeschlossen waren. Ich lasse wieder sehr viel weg. Diese Grausamkeit nahe verwandt ist das verbrecherische Beginnen derer, welche die Menschen an Händen und Füßen gefesselt und gleichsam in einen Knoten zusammengeknebelt, in einer Fleischkammer und einem Rauchfang in die Höhe ziehen und gleich einem Kessel von der Leiter herabhängen lassen. Dann entzünden sie darunter ein starkes Feuer, um die dort Hangenden zu rösten und zu braten. Und manchmal wird man, denke an Quälereien des 20. und 21. Jahrhunderts jetzt, manchmal wird auch zwischen den Beinen und Armen eine Stange hindurchgezogen und zwei an deren Ende Sitzende bewegen sich schaukelnd hin und her, bis sie den Aufgehängten das Leben ausgetrieben haben. Derartige Grausamkeiten verübt man gegen solche, die der Hunger schon lange hart mitgenommen hat, die kaum mehr von ihren schwachen Beinen getragen werden, die mehr zu kriechen als zu gehen scheinen. Ich lasse jetzt wieder eines mit. Die bis jetzt aufgeführten, also auch die Frösche werden überall weniger und die sie ausrotten, haben ganze Scharen Hungernder geschaffen, sodass hier das zu fehlen begann, über dessen Nichtvorhandensein sich vorher noch kein Mensch beklagt hat. Die bis jetzt aufgeführten Beispiele menschlicher Lebensweise sind allerdings ungewöhnlich, aber noch nicht widernatürlich. Das aber gehört doch sicher zu dem Ungeheuerlichsten, dass sich Leute gefunden haben, die es nach Menschenfleisch gelüstet und die darin sozusagen einen Leckerbissen suchen. Ein Schauder erfasst mich, wenn ich daran denke, dass von Armen menschliche Leichen, während sie unbestattet und unbeachtet dalagen, zerstückelt an den Bratpies gesteckt und dann dem niederträchtigen Magen zugeführt wurden. Es ist noch nicht lange her, dass von Reisen in einem Bauerndorf ein dort geborener Knabe angetroffen wurde, wie er an einem Feuer Fleisch am Spieß drehte. Woher hast du denn dieses Fleisch bekommen, Junge, fragten sie ihn. Ich habe es hier von meiner Schwester genommen, nachdem sie eben gestorben ist. Und zugleich zeigte er auf den Leichnam seiner entseelten Schwester und auf die Vertiefung, die er mit dem Messer gerissen hatte. Meine Damen und Herren, das sind düstere Stellen, aber sie betreffen, die Pfalz gehört zu den Gebieten, die am ärgsten vom Dreißigjährigen Krieg mitgenommen waren. Es gab ja Gebiete, die haben eher prosperiert, wie Friesland etwa zum Beispiel, Schleswig-Holstein, da war nur kurz mal sozusagen Kriegsunruhen. Die haben ihre Pferde und ihre Kühe exportiert und sind sogar zu Wohlstand gekommen. Die großen, die meisten, bis auf Magdeburg, die meisten großen Reichsstädte haben es gut überstanden, weil die Soldaten, die Söldner all ihren Reichtum natürlich in die Städte gebracht haben, dort angelegt haben oder dort in der Winterpause ausgegeben haben. Also hier, die Pfalz war in der Zeit, und man könnte jetzt weiter runtergehen bis zum Oberrhein, wie am Grimmelshausen-Roman ja auch sieht, war auch natürlich dann durch das Eingreifen der Franzosen ab 1635 Kampfgebiet und mit wechselnden Fronten. Die Geschichte ist kein Rosengarten. Es hat hier in der Pfalz, im sogenannten Westreich, auch in anderen Teilgebieten, also über Schlesien, Böhmen teilweise, bis ins 18. Jahrhundert gedauert, dann durch Zuwanderung. Karl Ludwig hat ja große Propaganda gemacht, die entvölkerten Gebiete wieder mit Menschen zu bevölkern aus der Schweiz und aus anderen Dingen, Bewohner angeworben, hat lange gedauert, bis ins 18. Jahrhundert, gibt Statistiken, bis ungefähr die Zahl der Bewohner gerade auf dem Lande wieder erreicht werden konnte, bis man sich von dem Aderlass des Großen, oder wie man damals oft sagte, er hieß nicht der Dreißigjährige Krieg, sondern der Deutsche Krieg, der ja eigentlich kein deutscher, sondern ein europäischer Krieg war, erholen konnte. eine Gesamtdarstellung der höchst variablen Dichtung, von denen ich Ihnen hier einzelne Kostproben geben konnte, von diversen Prosatypen bis hin zu den späten Friedenspredigten, die den Blick zurücklenken in die Gräuel und nach vorne auf die Friedensutopien, tagespolitisch, zeitgeschichtlich Aktuelles oder auch Meditatives, parteiliche Kommentare und utopische Entwürfe, all das über eine Übersicht über die Literatur zum 30-jährigen Krieg existiert in diesen oder jenen Detailstudien. Und ein Überblick bleibt noch ein Desiderat der Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.